der Podcast.
Folge 213, Saarland wird Gottesstaat.
Hallihallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Donnerstag, dem 7.5.2026 zur 213. Ausgabe von Lucke und Hengstmann, eurem Lieblingspodcast, wenn es um Politik mit Augenzwinkern geht. Und wir zwinkern uns hier gerade die Augen kaputt, nämlich in Berlin, der Berliner Kabarettist Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Ja, das war gerade ziemlich viel Faktendropping, weil wirklich passiert ist die Woche ja nicht, Tilman. Ich stelle dir mal jetzt so ein paar Fragen und du antwortest einfach mal drauf. Mhm. Erste Frage, oder ist mir eine Bitte, frag mich doch mal, ob es eine neue Umfrage in Sachsen-Anhalt gibt.
Nein, das werde ich nicht fragen. Ich weiß nicht, wie ich dieses Jahr durchhalten soll, wenn es gibt jede Woche Umfragen.
Ja, aber in Sachsen-Anhalt nehmen nicht jede Woche. Und jetzt
ja,
haben wir,
aber es gibt in Wahljahren, selbst in kleineren Bundesländern, in Wahljahren doch immer alle Nase lang Umfragen. Und da müssen wir jetzt wirklich nicht jede Woche drüber reden.
Na, letzte Woche haben wir ja nicht drüber geredet.
Doch, ich glaube schon.
Nein, weil da gab es ja keine Umfrage.
Aber wir haben trotzdem über Sachsen-Anhalt geredet.
Ja, natürlich.
Wir könnten mal eine Umfrage machen unter unseren Hörerinnen, ob Sachsen-Anhalt... ja, also
Sebastian, meinst du unter allen beiden, oder?
Ein letztes Mal vor dem Sommer, also vor dem Herbst.
Weiß nicht, ob es die letzte wird. Alles gut. Vielleicht mal das Positive vorweg. Das BSW ist jetzt auch nach Umfragen aus dem Landtag raus, was ja eine gute Sache ist. Blöderweise haben die 3%, die dem BSW jetzt fehlen, die sind offensichtlich 1:1 zur AfD rüber. Die AfD steht jetzt bei 41%. Das ist ein Rekordwert in Umfragen. Mhm. Das hat die AfD noch bei keiner Umfrage zu keiner Landtagswahl in keinem Bundesland geschafft, über 40% zu kommen. Was... an der Gesamtsituation nichts ändert, außer dass das BSW jetzt nicht mehr im Landtag ist. Die zwar schon mal angedeutet haben, dass sie einen Ministerpräsidenten Ulrich Siegmund oder wie wir ihn jetzt nennen, der schöne Uli, weil wir nämlich jetzt gerade in seiner Heimatgemeinde in Tangermünde spielten und hinterher sprachen uns zwei an und sagten, ja Mensch, der Uli, der war bei mir in der Klasse, das war eigentlich immer ein ganz prima Typ. Ich weiß auch nicht, was aus dem geworden ist. Egal, ja. Also auf jeden Fall, das erinnert grundsätzlich daran nichts. In der Umfrage kam noch heraus, dass Sven Schulze aus Heteborn, unser Ministerpräsident, tatsächlich jetzt in den Umfragewerten vor Ulrich Siegmund liegt. Sonst lag er ja immer hinter Ulrich Siegmund, aber es lag einfach daran, dass ihn keiner kannte. Und ansonsten Linkspartei, SPD, Grüne haben ein bisschen aufgeholt, die sind jetzt bei 4%. Die nächste Frage, die ich dir diesbezüglich stellen würde, was hältst du von taktischem Wählen?
Ja, was halte ich davon? Das ist, ich habe mir noch nie selber Gedanken drüber machen müssen, aber wenn man in der Situation ist, dann ist das sicher in Ordnung, ja.
Also sprich, also die SPD liegt bei 7%, die Grünen liegen bei 4%, die Linkspartei liegt bei 12%. Mhm. Sollte man da nicht also das ist immer, was du gesagt hast zur Baden-Württemberg-Wahl, ganz scheiße, wenn man eine Umfrage veröffentlicht, wo die FDP bei 6% steht. Mhm. Dann wählen die denn nämlich lieber die CDU, damit nicht der grüne Turk hier Ministerpräsident wird und zack ist die FDP raus. Und jetzt müsste man ja umgekehrt eigentlich sein, liebe Linksparteiwähler oder von mir aus auch liebe SPD-Wähler, bloß da ist es ja dann auch wieder mit der 5%-Hürde schwierig, wählt man die Grünen, dass die wenigstens noch mit reinkommen, damit wir noch ein stärkeres Gewicht parlamentarisch gegen die AfD haben. Aber eigentlich kannst du das ja keinem empfehlen.
Ja, das ist einer der vielen Nachteile dieser 5%-Hürde, dass man, dass es solche Überlegungen überhaupt geben muss und dass nicht
genau. Die
eigentliche Wahlentscheidung, also die Originalentscheidung, maßgeblich ist, für die man sich in der ersten Überlegung entscheidet. Und ist das Gleiche, was ich immer sage, also die 5%-Hürde ist scheiße.
Gut. Ich kriech dir ja auch langsam entgegen, zart auf dem Brustwarzen, aber ich kriech dir entgegen. Gut, Tilman, was glaubst du denn, ich weiß, du bist passionierter Autofahrer, was glaubst du denn, was der Tankrabatt gebracht hat? Also das heißt ja offiziell nicht Tankrabatt, die 17 Cent pro Liter Mineralölsteuer Nachlass auf 2 Monate, was das bis jetzt gebracht hat?
Naja, ein paar Cent ist der Benzinpreis ja runtergegangen.
Ein paar, aber ja, keine 17.
Keine 17.
Obwohl die Mineralölkonzerne versprochen haben, sie haben dem Fritz in die Hand versprochen, dass sie diesen Rabatt an die Kunden weiterreichen.
Ja, nun kann man sich immer rausreden mit, das kostet uns ja auch quasi irgendwelche Verwaltungskosten oder irgendwelche Umstellungskosten. Und
genau.
Ja, also... Also die große Mehrheit des Preises ist weitergegeben worden und ich glaube, damit müsste man sich auch schon zufrieden geben, wenn man, also ja, wenn man nicht vollkommen naiv gewesen wäre.
Vor allem, es ist ja so lustig, wenn das jetzt, ist jetzt für 2 Monate erstmal angelegt und so, und dann sollte das mit der Straße von Hormuz ja auch irgendwie, oder Trump ist biologisch verstorben oder irgendwas ist da zumindest so, und dann geht der Spritpreis runter und dann sind die 2 Monate aber vorbei und dann geht er erstmal wieder um 17 Cent rauf. Das wird nicht lustig.
Ja, also es ist halt eine komplett undurchdachte Maßnahme und das ist wirklich ja selten, dass mal alle Ökonomen von links bis rechts eine Maßnahme als schlecht bezeichnen, genau. Und man sie trotzdem macht. Und das war dieser Tankrabatt, aber auch schon der letzte vor 4 Jahren genau. War schon genauso schlecht. Und ja, ob jetzt die 2 Monate, da hat man natürlich gehofft, dass der Krieg dann vorbei ist. Er wird höchstwahrscheinlich nicht vorbei sein, weil die Anstrengungen, ihn zu beenden, jetzt von der amerikanischen Seite jetzt nicht unbedingt von Erfolg gekrönt sind oder auch keine Anstrengungen
also
sind.
Also Anstrengung finde ich jetzt aber auch etwas euphemistisch.
Ja, dass Donald Trump immer seine schlechtesten Leute dann irgendwie nach Pakistan schickt zum Verhandeln. Und Pakistan ist ja immer so, ach cool, wir sind mal wichtig in der Weltgeschichte. Ja, jetzt machen wir unsere Hauptstadt mal eine Woche lang dicht, falls während dieser einen Woche irgendwie J.D. Vance vorbeikommt oder hier dieser Immobilien-Typ. Nicht Kushner, das ist ja der Schwiegersohn, aber der andere, der Witkow, der kennt ja Donald Trump oder die sind ja deswegen befreundet, weil er dem mal irgendeinen Snack spendiert hat. Also irgendwie Trump hatte kein Bargeld, war irgendwo unterwegs in New York und wollte unbedingt einen Hamburger, sage ich jetzt mal. Und dann, oh ja, cool, spendiere ich dir. Und seitdem sind das Freunde, also der hat den Hamburger spendiert.
So einfach kann es manchmal gehen.
Ja, und seitdem ist er sein Friedensbringer und schafft dann aber gar nichts. Also der ist überall unterwegs.
Dann müsste doch Friedrich Merz Donald Trump einfach nur einen Hamburger spendieren, damit er die Zölle jetzt wieder zurücknimmt, weil er so sauer auf ihn ist, weil es der alte Fritz gewagt hat, ihn wegen seines Irankriegs zu kritisieren. Es war ja nicht mal Kritik. Er hat ihn einfach nur nicht gelobt.
Ja, also es ging ja eher um das Wort demütigen, dass hier eine Nation gedemütigt werde und das ist ja objektiv auch so, dass eben, ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, also Iran muss den Krieg gar nicht gewinnen, um seinem Gegner massiv zu schaden und um sozusagen den Anschein, das ist ja im Grunde wie seit Vietnam, also die USA müssen gar nicht verlieren, um zu verlieren, sondern sie sind der Verlierer, wenn sie nicht gewinnen.
Genau.
Und die Gegenseite eben nicht. Und das hat er halt kritisiert und ich meine, es ist 100% richtig, darüber muss man nicht reden, aber der Kanzler
darum geht's ja nicht.
Ist halt immer etwas schnell mit dem, was er sagt und im Rückblick hätte er es besser nicht gesagt. Naja.
Er wurde ja jetzt gefragt, ich weiß gar nicht mehr, wo war er denn jetzt? Er war bei Mioska Wache auf jeden Fall, er war aber auch noch irgendwo anders und wurde gefragt, was so rückblickend sein größter Fehler war. Und er sagt, er ist manchmal zu ungeduldig. Das finde ich auch, wo ich so denke,
das ist so auch schön formuliert. Bei größtem Fehler kann er ja nicht alles aufzählen. Also ja, den Spahn, genau. Dass ich überhaupt der Größte, da muss er sich schon eine Sache aussuchen.
Mein Bruder hat ja die Theorie, dass das größte Problem in dieser ganzen Konstellation gar nicht Friedrich Merz, sondern jetzt Spahn ist. Weil ich glaube kaum, dass er ihn freiwillig zum Fraktionsvorsitzenden gemacht hat. Und er hatte ihm jetzt ja auch neulich mal irgendwann, das war doch vor einem Vierteljahr oder so, hat er ihm doch irgendein Ministeramt angeboten, wo Spahn rigoros gesagt hat, ne, was war denn das? Ich weiß es nicht mehr, es ging einen Tag durch die Presse.
Zumindest nicht offiziell, weil es wurde ja keins frei. Ich meine, Katharina Reiche wäre ja, wäre Merz wahrscheinlich froh, wenn er sie loswerden würde, aber dann hätte er eben, ja, also.
Ja, aber er kann ja Katharina Reiche nicht durch Jens Spahn ersetzen, weil Osten, Frau, also das muss er ja, diesen Proporz muss er ja trotzdem tun. Ne? Also er könnte ihn zwar jetzt zum Wirtschaftsminister machen,
wenn man sich vergangene Regierungen auch auf Bundes- und Landesebene anschaut, die Ersetzung von Personal während der Wahlperiode, die ist gar nicht so relevant für eine Quote, die man sich am Anfang gesteckt hat. Das war ja die Geschichte mit Lambrecht und Pistorius und das ist auch schon öfter mal passiert, dass man ja, dass man da ein bisschen weniger streng mit sich selber ist und erst recht als eben nicht linke Partei, die zwar eine Frauenquote hat, aber jetzt eben nicht so, nicht für das Allerwichtigste hält. Also das könnte man schon machen, aber ich meine, der Spahn hatte ja auch, der hat ja Glück, dass diese Wiederwahl jetzt in die Zeit fällt, aber wenn der im Dezember zur Wiederwahl angetreten wäre, als der Rentenstreit war, als nicht klar war, dass er, der ja zuständig war für das Sichern der Stimmen, dass er die Stimmen auch kriegt für die Rente oder die Richterwahl und so weiter. Also es gab schon Punkte, wo er vielleicht nicht wiedergewählt worden wäre. Oder wenn jemand aus der Fraktion gekommen wäre, der halt als Konkurrent aufgetreten wäre, dann wäre es eng gewesen. Aber jetzt ist er wieder oben auf. Und jetzt, ja, in der Union ist ja die Regel, dass man als Fraktionschef immer ein Jahr nach Beginn der Wahlperiode die Wiederwahl hat und dann für 3 Jahre. Ja, das ist irgendwie genau. So eine, die gibt es schon immer, die Regel. Und
ja, aber ich finde das halt krass. Also Jens Spahn scheint ja offensichtlich innerhalb der CDU schon so eine Art Hausmacht zu haben.
Ja, das hat er ja schon immer, seit er irgendwann einmal Hermann Gröhe im CDU-Präsidium abgelöst hat auf eigene Initiative, obwohl Merkel das nicht wollte. Präsidium ist ja so sehr, sehr, also der Vorstand wählt das Präsidium, gar nicht der Parteitag, sondern der Vorstand, das ist wie so eine Gruppe von, ja, vielleicht 15 Leuten oder so, also wirklich wenige, weil da viele Kraftamtes schon drin sind. Also die ganzen, also da sind nicht viele Plätze frei, die man dann reinwählen kann, und da hat er es reingeschafft mit Kampfansage, und seitdem ist klar, der hat irgendwas, ja, so ist es halt, aber diese Leute...
Meinst du, der hat was in der Hinterhand?
Nein.
Weiß Sachen?
Nein, das ist nur ein ganz gezielter, und der kennt halt jeden Abgeordneten, also der ist ja inzwischen fast der Senior, ja, seit 2002 im Bundestag ununterbrochen, da gibt es nicht viele.
Friedrich Merz zum Beispiel nicht.
Der nicht, genau. Laschet auch nicht, der ist ja zwar auch schon 1994 drin gewesen, aber dann lange Zeit überall anders. Genau. Im Europaparlament, im Landtag und so weiter. Und das heißt also, die Bundeswehr, also ja, das ist einfach jemand, der halt jahrelang dafür gearbeitet hat, wo er jetzt ist.
Weil viele ja davon ausgehen, ich habe Stimmen gehört, dass Merz sozusagen, dass Spahn sozusagen Merz am ausgestreckten Arm verhungern lässt, damit er sozusagen dann in den Startlöchern steht. So ähnlich wie man ja in Amerika davon ausgeht, lass mal den alten Mann sich totlaufen und J.D. Vance steht schon so, ich weiß nicht, ob man wirklich so dumm ist, Donald Trump durch J.D. Vance, also...
Naja,
das ist ja nix.
Ja, also andere Leute wollen es wahrscheinlich nicht, aber dass man selber in einer bestimmten Situation, also vielleicht nicht dauerhaft, aber schon in einer bestimmten Situation zur Destabilisierung beitragen kann und es dann vielleicht auch macht, das ist nicht undenkbar, aber jetzt in der bisherigen großen Koalition ist das vom Spahn nicht, zumindest nicht absichtlich. Der Regierungsqualität ist nicht absichtlich geschmälert worden, weil es einfach alles eine Shitshow war, wo alles so gekommen ist, wie es, also ohne Zutun. Würde ich jetzt mal vermuten. So, apropos Shitshow.
Ja.
Das Saarland.
Es geht wieder um mich. Ach so, okay.
Ja, das Saarland hat ja eine Landesverfassung.
Ja.
Und die ist jetzt geändert worden.
Unser Nachbardorf hat auch eine Landesverfassung, aber egal.
Genau, es sind ganz viele Dinge verändert worden. Also zum Beispiel ist jetzt Antisemitismus verboten.
Jetzt schon?
Und vor allem auch Antiziganismus. Also das ist wieder so ein Ding, wo man sagt, wir müssen irgendwie die Woken besänftigen, dass wir jetzt nicht nur die Juden, weil... Wenn man sich mal in der Welt umguckt, könnte man schon der Meinung sein, dass man gerade in der jetzigen Zeit irgendwie ein deutliches Signal gegen Antisemitismus setzen sollte. Nein, da müssen wir noch eine Gruppe, die eigentlich niemanden interessiert. Die gibt es nicht. Und noch dazu, ja, das Wort Antiziganismus, von welchem Wort stammt das ab?
Das kann ich hier nicht sagen, sonst gibt es wieder HörerInnen, die hier abschalten.
Das ist halt auch wieder so, ja, okay, also meinetwegen, es ist ja, schadet ja nicht, dass man da auch dagegen ist, nur... Wenn man dann eine Aufzählung anfängt, käme man ja an kein Ende. Das ist jetzt also, diese zwei Gruppen werden jetzt extra nochmal speziell geschützt, von denen die eine Gruppe quasi nirgends in Erscheinung tritt und auch ja.
Zumindest nicht in Deutschland, im gesamten osteuropäischen Raum ist das ja schon, und das ist jetzt mit ganz großen Anführungsstrichen, Problem. Mhm. Also da ist es zumindest präsenter.
Ja.
Aber hier halt nicht.
Genau, also okay, das ist das eine, und dann gibt es noch verschiedene andere Dinge, und es gibt jetzt eine Präambel. Also
ein Vorwort.
Ein Vorwort, und das gab es schon, also als die saarländische Verfassung 1947 geschrieben wurde unter französischer Besatzung, gab es schon mal ein Vorwort, und zielte aber darauf ab, dass man das Saarland langfristig in Frankreich eingliedern sollte, und dann hat man das zum Beitritt zur Bundesrepublik, also Ende 1956, einfach gestrichen, ohne es durch eine neue Präambel zu ersetzen. Und jetzt nach 70 Jahren gibt es wieder eine neue Präambel. Und da stehen im Grunde Sachen drin, die ganz schön sind, die aber keine Bedeutung haben. Aber was da jetzt drin steht, ist ein Gottesbezug. Und da muss man wirklich sagen, also im 21. Jahrhundert sich noch sowas zu trauen, ist schon eine Unverschämtheit. Und so.
Und vor allem neu reinzuschreiben, also stand ja vorher nicht drin.
Genau, genau. Also dazu muss man ja sagen, also die Religionsquote im Saarland, vor allem der Katholizismus, ist ja so hoch wie in keinem anderen Bundesland, weil da die Welt offensichtlich für diese Leute noch in Ordnung ist. Und da jetzt sozusagen, es gibt ja drei oder sagen wir mal zwei große saarländische Staatsziele, nämlich dass eine Frau ein Anrecht auf den sächlichen Artikel hat und dass der saarländische Tatort immer beschissen sein muss. Und jetzt gibt es noch das dritte Ziel. Und das
Bist
ist jetzt,
du sicher, dass das ein Grundrecht ist? Oder nicht einfach ein Automatismus?
Ja, ich nehme an, da steht jetzt auch irgendwo in der Verfassung drin. Naja, und okay. Also, es geht jetzt darum, erstens mal, das fand am 29. April statt. Das heißt, am Mittwoch letzter Woche. Da hätten wir also auch schon berichten können.
Ja.
Ich habe es aber tatsächlich erst am Samstag in der Zeitung gelesen. Das heißt, nicht mal die Presse hat davon Notiz genommen, was im Saarland stattfindet. Das
ja, warum ist, auch, ne?
Ja, ist irgendwie skurril. Deswegen reden wir heute drüber. Also die Art, wie dann... Und dann geht man auf die Seite des saarländischen Landtags und sucht zum Beispiel das Plenarprotokoll oder irgendwelche Drucksachen, und das ist wirklich ein Himmelfahrtskommando. Da irgendwas zu suchen und zu finden, das ist absolut, das ja, ist wie früher in der ZDF-Mediathek, wo man einfach nichts finden konnte.
Hast du was gefunden?
Ja, zumindest habe ich jetzt diese Präambel gefunden. Und bla bla bla, im Wissen um seine wechselvolle Vergangenheit. Also das ist jetzt alles immer sehr, sehr salbungsvoll. Und der Gottesbezug steht im letzten Absatz, also nicht wie im Grundgesetz im ersten, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Auf der Grundlage des religiösen und humanistischen Erbes hat sich das Saarland durch seinen frei gewählten Landtag diese Verfassung gegeben. Doppelpunkt, und dann kommt Artikel 1 und so weiter. Es ist so ein bisschen versteckt im dritten Absatz, aber es war natürlich der Hauptpunkt in der Medienberichterstattung dieses Thema. Und im saarländischen Parlament sind ja nur drei Parteien, also SPD und CDU ganz groß und dann noch drei kleine AfDler. Die haben dagegen gestimmt, allerdings nicht, also nur gegen die Gesamtänderung, allerdings ausdrücklich nicht, weil sie gegen Gott wären.
Haben sie sogar nochmal gesagt.
Ja, ja.
Ist ja nett.
So saarländische Parlamentsreden der AfD, selbst die klingen irgendwie ganz gemütlich. Und was ich halt wirklich unverschämt und dreist finde, diese Begründung, warum der Gottesbezug jetzt gut für alle sei. Also erstmal, ja, wir begrüßen hier auf der Tribüne die Ehrengäste, also das sind die Christen, dann die Verbände der Moslems und der Juden, ja, die sich ja immer in solchen Fragen immer ganz seltsamerweise ganz einträchtig zeigen. Ja, da ist jeder Nahostkonflikt vergessen.
Ja.
Da sind die Juden dann plötzlich der Meinung, ach komm, die Moslems, die müssen doch auch für unseren Gott sein. Es ist ja offiziell auch derselbe Gott, den es nicht gibt. Pack verträgt sich, muss man jetzt in dem Sinne sagen, wenn es um das Aufbürden der eigenen Weltanschauung über andere, wenn es ums Überstülpen der eigenen Weltanschauung gegen andere geht, dann ist man natürlich wieder einer Meinung. Naja, und dann noch dreister halt dieses, das kennst du vielleicht, wenn man irgendeinen Nachteil hat und einem das als Vorteil verkauft wird. Also beispielsweise, ja, dass in der Bahn irgendwelche Karten abgeschafft werden. So, jetzt haben Sie den Vorteil, digital dahin mitfahren zu können. Ja, das heißt, derjenige, der zum Beispiel kein Smartphone hat, der hat davon überhaupt keinen Vorteil und das ist eine Unverschämtheit. Also sozusagen, wenn einem eine Möglichkeit, wenn einem was genommen wird, Alter, du kriegst was. Und so ähnlich haben das die Redner auch gesagt im Landtag. Die haben gesagt, nein, also der Gott, also nach dem Motto, ja, der Atheist darf doch auch zu seinem Gott beten.
So.
Ist ja Religionsfreiheit. Und so richtig, ähnlich haben die es wirklich gesagt. Die haben gesagt, dass das ist doch für, ja, also für alle was Gutes. Und das ist, das humanistische Erbe wird ja genannt.
Ja.
Also es ist wirklich, ich weiß gar nicht, das ist einfach so unehrlich, weil die könnten schon sagen, ja, wir sind doch die Christen und wir haben hier die Mehrheit. Erstens mal, in der CDU sind die Christen ja immer quasi 100% oder vielleicht, das darf man dann nicht zugeben, wenn man da Atheist sein sollte. Und die SPD ist ja auch säkulare Partei gewesen.
Moment, also hier im Osten ist es eigentlich...
ja, aber das dürften die nicht zugeben, die einzelnen Mitglieder oder führenden Mitglieder.
Nee, also
kennst
das ist
schon... Kennst du CDUler, die Atheisten sind?
Ja, klar.
Also führend, also jetzt nicht Mitglied, einfache Stammtischmitglieder,
ach so,
sondern
führende
schon
Mitglieder,
ein Landtagsabgeordneter dürfte das nicht zugeben.
Also,
oder konfessionslos, ich glaube nicht, dass es die gibt.
Ich glaube schon, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob unser Landtagsabgeordneter hier, der Svenny, ob der in der Kirche ist, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich würde mich nicht wundern, wenn nicht. Also das Christlich-Demokratische Union, ja, aber...
Ja. Und die SPD war ja auch nie eine säkulare Partei. Und dann sagen die jetzt, die könnten ja ehrlicherweise sagen, so, wir haben die Macht und ihr Idioten, ihr Atheisten, seid raus. Und die AfD so, könnte ja auch sagen, so, Edge, wir sind auch fürs Abendland, also fürs Christentum. Und weil angeblich das ja das Gleiche ist, ich meine, ich bin auch fürs Abendland, aber ich habe mit dem Christentum nichts zu tun. Und das wäre ehrlich, wenn man einfach sagt, wir missbrauchen jetzt die Macht, die wir haben und stülpen euch unser Modell auf. Über.
Ja,
jetzt habe ich es schon wieder falsch gesagt. Naja, also, und das machen sie aber nicht, sondern sie sagen, wir sind so nett und geben euch jetzt diesen Sinn, den ihr schon so lange nicht hattet. Naja, also ich könnte mich da stundenlang drüber aufregen.
Du, das merkt man gar nicht.
Ja, so, das soll's zum Saarland. So viel wollen wir uns diesem Gottesstaat jetzt auch nicht widmen.
Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt in dieser Folge mehr über Saarland geredet als in der letzten über Donald Trump. Und über den wollten wir ja schon eigentlich nicht mehr reden.
Ja, gut. Und des Weiteren stehen in den benachbarten Ländern ja auch dann die Regierungsbildungen an. In Rheinland-Pfalz, das hatten wir schon gesagt, am 18. Mai, das ist ja dieser Rheinland-Pfälzische Gedenktag für Demokratie, da ist die, also mehrfach super-duper Gedenktag, da ist die Konstituierung des Landtags und dann soll auch gleichzeitig die Wahl von Golden Schniedel, jetzt habe ich es auf Chinesisch.
Das reicht jetzt.
Okay, Entschuldigung. Zum Ministerpräsidenten sein und in Baden-Württemberg am 12. Mai, der Landtag soll eröffnet werden am 12. Mai und wie ich es prognostiziert habe, da darfst du mich jetzt mal loben, wird nicht von der stärksten Partei, von den Grünen, der Landtagspräsident gewählt, sondern von der CDU, die gleich viele Sitze hat und zwar auch der, den ich genannt habe, nämlich Thomas Strobel, langgedienter Innenminister und sozusagen genau. Senior, der jetzt noch was kriegen muss und der wird jetzt Landtagspräsident.
Der also, Kurt Georg Kiesinger der 2020er Jahre.
Ja, so ähnlich. Und und dann am Tag darauf soll dann Cem Özdemir zum Ministerpräsidenten und ja, das geht dann so.
Wird es klappen? Wird es klappen?
Davon gehe ich doch stark aus, weil der Koalitionsvertrag ist, glaube ich, wenn man es jetzt ganz grob beobachtet, ist das wahrscheinlich ein ganz gerechter Koalitionsvertrag zwischen diesen beiden Parteien. Also die Zahl der Kabinettsposten ist ja die gleiche für beide Parteien, was bedeutet, dass die Union natürlich ein Fachministerium mehr hat und ja, also ich glaube, das ist in Ordnung. Und noch dazu kommt ja der Deal mit dem Landtagspräsidenten. Jetzt könnte man böse sein, ja, der ist ja jetzt quasi am Tag davor schon gewählt und jetzt müssen wir uns nicht mehr dran halten, aber das wird nicht passieren. Der wird schon über 2/3 der Stimmen bekommen.
Genau.
Naja.
Könnten die jetzt eigentlich auch die Landtag, haben die eine 2/3 Mehrheit im Landtag?
Doch, haben sie.
Haben sie, ja.
Ist ja wie eine Art große Koalition, nur anders.
Genau. Dann lass uns doch nochmal ganz kurz nach Rheinland-Pfalz gehen, weil der Kollege Schweizer, ne? Mhm. Der Ex-Minister, also noch amtierende Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, der wird ja jetzt Fraktionsvorsitzender der SPD. Das klingt jetzt erstmal so, aber also das ist ein ehemaliger Ministerpräsident, er war es ja wie lange nur? 3 Jahre? 4 Jahre?
Drei. Nee, drei. Zwei.
Zwei sogar nur. Dass der jetzt sich auf den Fraktionsvorsitz zurückwirft, ist ja jetzt auch nichts jetzt mega Gewöhnliches. Mhm. Ich finde das, also ich finde es ein bisschen bemerkenswert, hier die ehemalige Berliner Kindergarten regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, die ist ja sozusagen als zweite Bürgermeisterin, also wie heißt denn das? Stellvertretende regierende Bürgermeisterin.
Ja, es heißt Bürgermeisterin, es ist gemeint, aber die zweite, es gibt noch eine dritte, einen dritten, aber also zweite sagt man gar nicht. Also sie ist quasi die Stellvertreterin.
Genau. Das ist ja auch ungewöhnlich, dass man, also quasi, wenn man zum Beispiel irgendwo einen Kabarettwettbewerb gewinnt, tritt man ja auch nicht nochmal an. Weil du kannst ja nur verlieren.
Ja, oder man macht es wie Jogi Löw und sagt, jetzt bin ich Weltmeister, jetzt will ich noch zweimal aus der Vorrunde rausfliegen und dann gehe ich.
Dann trete ich zurück, genau. Hat er einer mit den Hufen oder hat er gesagt, also er hätte ja auch, also normalerweise, wenn man abgewählt wird, tritt man zurück, man nimmt vielleicht noch sein Landtagsmandat für die Legislatur wahr, aber das war's dann.
Ja, das kommt ja aber auch so ein bisschen auf das, was man eben vorher im Amt verbracht hat. Er war ja wirklich nur so kurz im Amt und ist auch vom Lebensalter noch gar nicht so alt. Ich glaube, der ist noch unter 60. Also da was, ja, so richtig.
Ich glaube, der ist weit unter 60. Ich glaube, der ist mein Alter, glaube ich.
Ja, deswegen kann man das schon irgendwie verstehen, dass er da noch nicht ganz weg sein will. Und durchaus, der Fraktionsvorsitz ist natürlich der prestigeträchtigste Posten in so einer Partei, die eben nicht den Chef stellt. Dann kann er schon nochmal in 4 Jahren sagen, so übrigens, wenn bald wieder Wahl ist, dann...
Genau, also ich gehe mal davon aus, dass er nochmal antreten will.
Hängt davon ab, ob dann andere was dagegen haben oder nicht, ja. Ja, also... ich meine, es ist ja auch die ehrliche Art, Politik zu machen, zu sagen, ich bin jetzt ein für alle Mal abgewählt, so eine Karriere ist dann zu Ende, das ist jetzt auch nicht zwingend, finde ich. Es ist dann sinnvoll, wenn man zum Beispiel sehr, sehr lang regiert hat und dann abgewählt wird, gut, Merkel ist ja auch nicht abgewählt worden, aber es gibt...
Dazu hat sie es nicht kommen lassen.
Ja, was fällt einem da für Beispiele ein? Meistens ist es ja so, dass man dann, dass einer geht und dann der Nächste schafft es nicht, wie bei Wolf und McAllister oder genau. Wie bei Kram Karrenbauer und Tobias Hans oder wie bei Oettinger und Mappus.
Mappus, ja, ganzes ja. So
oder wie bei Beust und Ahlhaus. Und dann ja. Wechselt man eben ganz woanders hin, weil Ahlhaus ist ja jetzt der, den sieht man immer in den Nachrichten und der ist ja der größte Kritiker der Bundesregierung, weil er, was ist er, Einzelhandelspräsident oder was? Also der ist gar nicht mehr Politiker, ja.
Keine Ahnung. Ja, oder eben auch Rainer Haseloff und Sven Schulz.
Mittelstand ist er.
Ja, da bin ich ja auch mal sehr gespannt. Also Sven Schulz aus Hedeborn hat ja auch die einmalige Gelegenheit, sich in diese Reihe einzureihen. Mhm. Also ich hoffe nicht, aber, also nicht, dass ich den so mag, aber ist klar.
Ist klar.
Was haben wir denn noch?
Also wir haben vor ein paar Monaten haben wir darüber gesprochen, dass das britische Oberhaus jetzt reformiert ist. Hört nochmal in die Folge rein mit dem Titel Fällt der alte Lord fort?
Genau.
Und das ist jetzt in Kraft getreten. Es gibt nämlich, also ist nicht so wie bei uns, dass ein Parlament einfach einmal gewählt wird und dann eröffnet wird und dann für immer tagt, sondern es gibt Parlamentssessionen oder Sitzungsperioden und die sind früher meistens 1 Jahr gewesen, inzwischen eher 2, weil man dieses Primborium dann auch nicht immer haben will. Also es muss dann immer neu eröffnet werden durch eine King's Speech. Und die soll jetzt am 13. Mai kommen, also da ist dann die zweite Periode eröffnet, wenn der König da ist und quasi, also es ist ja nicht seine, sondern das ist ja die vom Premierminister geschriebene Rede, wenn er die dann dort hält. Und da gibt es ja, das ist ja auch so witzig, das hat der König ja auch im US-Kongress erzählt, dass er das demnächst wieder machen darf und dass er sich immer freut, wenn dieser Tradition gemäß wird ja, also der König geht ja quasi in feindes Land, er muss ja anklopfen da im Parlamentsgebäude. Historisch ist das ja eigentlich nicht sein Souveränitätsbereich. Und das heißt, damit ihm da nichts passiert, wird immer ein Abgeordneter als Geisel im Buckingham-Palast gehalten. Und dann sagt er, süß. Die wollen gar nicht mehr raus.
Das glaube ich sofort.
Stell dir mal vor, das wäre immer so, oh, jetzt verzichte ich auf mein Mandat, ich bin jetzt hier, fange jetzt hier als Diener an, weil es hier so geil ist. Und,
würden zumindest wahrscheinlich besser bezahlt werden.
Wahrscheinlich, das ist recht. Ja, also jedenfalls, das wird passieren und umgekehrt das Datum, also es gibt jetzt eine Parlamentspause von diesen 2 Wochen und das Datum, man könnte das Parlament jetzt nicht einberufen, weil es geschlossen wurde und es war ja, dieses Inkrafttreten der Oberhausreform war ja gesetzt auf das Ende der letzten Parlamentsperiode, das war also am 29. April und da sind dann diese ganzen nicht gewählten, gewählt ist ja niemand, aber die ganzen Erblords sind rausgefallen. Also wir hatten ja erzählt, es gab schon 1999 die Reform, dass auch nicht mehr alle erblichen Adligen überhaupt im Oberhaus sitzen, sondern da quasi Delegationen, also die Lords dürfen wählen, wer von ihnen da reingeht. Und wenn dann jemand stirbt oder das Mandat zurückgibt, dann dürfen sie eben jemand anderes bestimmen aus ihrer Anzahl heraus. Und die sind jetzt alle verschwunden. Mit kleinen Ausnahmen sind nämlich 3 Lords und es sollen auch noch mehr werden, quasi rechtzeitig zu Lebenszeit-Lords, also zu Ehren-Lords aus eigenem Antrieb ernannt worden. Die saßen
ich blick
also
da eh nicht durch. Also dieses ganze System, britisches ja, Oberhaus
ist... Aber das ist so witzig, die saßen eine Weile quasi aus 2 Gründen im Oberhaus. Erstens, weil sie von jemandem abstammen und zweitens, weil sie selber ernannt wurden. Also das waren quasi doppelte, aber die hatten natürlich kein doppeltes Stimmrecht. Und das soll jetzt einfach, das war der Deal, dass ja Premierminister auf seiner nächsten Liste zur Ernennung von Adligen noch ein paar draufschreibt, die irgendwie ganz nett waren und sich also durch Arbeit im Oberhaus verdient gemacht haben, wo man denkt, ja, das konnten sie ja nur deswegen, weil sie ja, also klar, ich mache mich auch verdient als jemand, ja gut, ich kann mich sowieso nicht vergleichen, aber
ach Tilman, du bist unvergleichlich.
Naja, also das ist jetzt quasi beendet und trotzdem ist es natürlich noch das größte Parlament der Welt abseits des chinesischen Volkskongresses mit über 750 anderen Mitgliedern. Also die Bischöfe sind ja dann auch noch immer noch drin, aber auch da nicht alle. Also das ist schon alles eine skurrile Welt.
Das ist richtig.
Und das wollte ich noch nachgetragen haben. Und dann habe ich noch einen kleinen Nachtrag dem Thema, was wir letzte Woche hatten, nämlich kostenlos U-Bahn fahren, ohne dass es erlaubt ist, also im Grunde Schwarzfahren, aber Schwarzfahren zur Heldentat stilisieren, so wie es das Bündnis sanktionsfrei macht. Die haben sich ja extra gegründet, um irgendwelche Gelder zur Verfügung zu stellen. Und ich habe mich da erinnert, dass ich vor ein paar Jahren bei der letzten Inflation mal irgendwie aus Spaß, da gab es diesen Aufruf, das Bündnis sanktionsfrei zahlt Klimageld aus an Bedürftige. So. Und dann habe ich gibt einem Geld dafür, dass man ja dann weiter seine Bude auf die Temperatur bringen kann, um im Unterhemd auf dem Sofa zu sitzen im Winter. Das ist, glaube ich, ein Grundrecht auch bei solchen Leuten. Naja, und jedenfalls habe ich da spaßeshalber einfach mich eingetragen und gesagt, ich will Geld von euch. Mhm. Und dann, super, du kriegst unser Klimageld, 139 Euro, sag uns die Kontaktdaten. Und die wollten gar nicht wissen, ob ich überhaupt berechtigt bin. Und noch absurder, also ich habe es dann natürlich nicht genommen, aber noch absurder ist, ich habe dann wirklich 6 Erinnerungsmails im Abstand von ein paar Wochen gekriegt. So, du hast schon eine Mail von uns bekommen, in der wir dir mitgeteilt haben, dass du 139 Euro Klimageld gewonnen hast. Herzlichen Glückwunsch. Und sozusagen, die kümmern sich so, also man kriegt da 6-mal eine Erinnerung, dass man das auch bitte nimmt. Also wenn man zu blöd oder zu faul oder so wie ich, zu unehrlich ist, dass es einem zusteht.
Ja.
Da könnte man es doch einfach auf sich beruhen lassen und es jemand anderem geben, der es direkt nimmt. Aber nein, die haben ja ein Menschenbild, dass der arme Bedürftige sich um gar nichts kümmern kann, dass der also wirklich zu allem unfähig ist und dass man dem dann noch dazu verhelfen muss. Das wollte ich jetzt nochmal nachtragen, hab's nochmal nachgeschaut, es waren tatsächlich 6 E-Mails.
Nur immerhin.
Würde ich mich auch freuen, wenn das Finanzamt die nächste Steuerrückzahlung mir 6-mal ankündigt.
Ich habe die Käsevermutung, nein.
Ja. Ja.
Gut, dann bevor wir zum Schluss kommen, Thema, noch eine Frage.
Ja.
Wie ist die Rolltreppensituation in Berlin?
Unverändert. Gibt keine Erneuerung. Sonst hätten wir ja schon längst eine Sonderfolge gemacht. Da könnt ihr euch drauf verlassen.
Okay, gut. Also man muss ja immer mal wieder nachfragen. Vielleicht gibt es ja kleine, dass da eine Stufe wieder geht oder so.
Eine Stufe? Ja, das wäre doch der Kompromiss. Das wäre so typisch Berliner Kompromiss.
Ja.
Und dann, ja, also ist aber tatsächlich, es gibt, es stehen auch noch so Leute da, die halt anbieten, die Koffer zu tragen. So ein Eurodropper, die dann irgendwie...
Naja, immerhin. Ja. Aber das mit einer Stufe, das erinnert mich an eine Geschichte, True Story, wo so ein befreundetes Pärchen und sie hat halt... Und die haben wirklich über eine Brustvergrößerung diskutiert. Alles im Rahmen. Alles im respektvollen Rahmen miteinander. Aber sie hat wirklich überlegt, sozusagen, weil ihr das nicht gefiel und eine Brustvergrößerung. Und sie sagt, das ist einfach zu teuer. Das ist mir einfach zu teuer. Und was sagt er?
Eine.
Mach doch erstmal eine.
Ja, so ähnlich.
So, und in dem Sinne, macht doch erstmal eine. Vielleicht schreibt ihr uns mal. Wir haben auf die letzte Folge übrigens zweimal Feedback unter hier auf unserer Seite luke.hengsmanns.de gekriegt. Das ist zweimal mehr als in allen anderen Folgen zusammen. Also des letzten halben Jahres. War natürlich Spam. Aber es waren trotzdem zwei Kommentare unter der Folge. Vermutlich, weil Adolf da in der Überschrift stand. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Okay.
Ja? Ja, man weiß es.
Müssen wir jetzt mal überlegen, ob da jetzt jede Folge Adolf heißt.
Ja, weil das Schöne ist, ihr kennt unseren Folgentitel schon, wir ihn jetzt aber in der Sekunde, wo wir das aufnehmen, noch nicht. Wunderwerk Zeitmaschine. Also schreibt uns bitte an luke@hengsmanns.de per E-Mail oder kommentiert unter diese Folge hier auf luke.hengsmanns.de. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Es sei denn, die Rolltreppen gehen wieder, dann hören wir uns Montag. Bis dann, Tilman. Tschüss.
Bis dann, Sebastian. Tschüss.
Ach, jetzt haben wir...